Wie rekrutiert man denn am besten Mitarbeiter? Oder Jünger, wenn wir biblisches Wort verwenden wollen. Na, heutzutage funktioniert das oft durch Werbung. Die Bundeswehr hatte zum Beispiel letzten Sommer so eine Kampagne auf der Computerspielmesse. Vielleicht habt ihr das mitgekriegt. Da gab es dann ziemliche Diskussionen darum. Also da ging es so um eine Plakatkampagne, um die Gamer anzusprechen, die zu dieser Computerspielmesse gehen. Also da gab es dann so Werbeslogans wie an deine Grenzen gehen, statt in deinem Level festhängen. Oder Multiplayer at its best. Also das beste Spiel, das mehrere gleichzeitig spielen können oder zocken können. Und dann im Kleingedruckten stand echte Kameradschaft statt Singleplayer-Modus. Mach, was wirklich zählt, lerne Teamwork kennen und bewirb dich für eine Karriere bei der Bundeswehr. Und dann Ende letzten Jahres gab es eine Plakatkampagne und Hashtags. Folge deiner Berufung war der große Slogan. Also hat so auch wieder für den Dienst an der Waffe geworben, eher so im Abenteuerurlaub-Stil oder Selbstfindungstrip. So hat es zumindest eine Zeitung kommentiert. Beschreibt er unter dem Hashtag Kämpfen, wird eine junge Soldatin mit sauberem Gesicht und ihrer MG in der Hand gezeigt. Die Sonne strahlt sie so im Wald, die Sonnenstrahlen, die leuchten so von hinten, fallen auf sie. Und diese Zeitung schreibt, die Motivwahl ist höchst symbolisch. Auf den Wiesen und in den Wäldern sprießt üppiges Grün. Die Fauna sieht gewohnt heimisch aus. Doch die aktuellen Einsätze der Bundeswehr führen die Soldaten nach Libyen, Syrien, in den Irak, in den Libanon, nach Jordanien, Afghanistan oder Mali, also an Orte mit weniger üppigem Grün. Außerdem fehlen die Gegner. Auf den Bildern sind die Soldaten nur mit sich selbst beschäftigt. Damit nimmt die Bundeswehr die Bilder aus dem realen Kontext. Es gilt nicht, junge Menschen für einen wirklichen Einsatz anzulocken, sondern für das vermeintlich unblutige Abenteuer. Das Kriegsspiel wird quasi als Lifestyle inszeniert. Und ich möchte es gar nicht zu sehr bewerten. Auf der einen Seite muss die Bundeswehr natürlich versuchen, junge Menschen anzusprechen, um ihre Reihen zu füllen. Auf der anderen Seite denke ich, wissen wir alle, die sagen nicht die ganze Wahrheit bei diesen Kampagnen. Es geht natürlich nicht nur um Spiel, nicht nur um Abenteuer, sondern der Beruf von Soldaten ist, dass sie zu professionellen Killern ausgebildet werden. Also es geht um Töten und getötet werden im Ernstfall. Und ja, wird halt nicht ganz so reell dargestellt, wie es manchmal ist. Ne? Wenn hier eine junge Frau gezeigt würde, die gerade von einer Granate zerrissen wird oder die vielleicht auf eine andere junge Frau schießt mit einem Schleier, weil sie Angst hat, die ist eine Selbstmordattentäterin, dann würde das die Leute vielleicht weniger ansprechen. Aber so funktioniert Werbung einmal, die kehrt das Positive heraus, spricht Emotionen an. Manchmal klingt es bei Evangelisten ähnlich, oder? Die Menschen zur Nachfolge von Jesus Christus aufrufen. Manchmal predigen sie so eine Message, na, wenn du zu Jesus kommst, dann wird alles gut und du wirst keine Probleme mehr haben und wirst dich immer gut fühlen. Und dann gibt es natürlich die Prediger von diesem falschen Wohlstandsevangelium, die sagen, wenn du nur Glauben hast, dann wirst du immer gesund sein und du wirst reich sein und Wohlstand haben und Jesus wird dir alle deine Wünsche erfüllen. Versprechen so ein bisschen den Himmel auf Erden. Und das ist nicht biblisch, die sprechen das Fleisch an, ist auch nicht die Wahrheit, sondern einfach nur das, was die Leute gern hören wollen, ist nicht ehrlich. Jesus ist anders und das schätze ich an ihm. Jesus ist absolut ehrlich, Jesus ist absolut offen, Jesus ist nie manipulativ. Und wir haben letztes Mal gesehen, er hat seine 12 Apostel rekrutiert und ist dabei, sie jetzt auszusenden zu den Israeliten, in alle Städte Israels. Und wir haben im Kapitel 10, im Vers 1 gelesen, und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Boah, das klingt cool, oder? Das klingt gut. Das klingt abenteuerlich. Wer wäre nicht da gerne dabei gewesen, oder? Solche Vollmacht. Aber im Unterschied zur Werbung zeigt Jesus auch die andere Seite der Medaille. Zeigt Jesus uns auch die Kosten der Nachfolge. Er will nicht, dass sich irgendjemand hintergangen fühlt oder reingelegt fühlt, wenn die Zeiten rau werden, wenn es hart wird, ihm nachzufolgen. Im Gegenteil, Jesus präsentiert von vornherein die Realität. Er ruft seine Rekruten auf, die Kosten zu überschlagen. Und er sagt ihnen im Vers 16, Kapitel 10, da beginnt unser Abschnitt. Er sagt, dass, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Ist kein cooles Bild, oder? Also zumindest nicht für die Schafe, für die Wölfe vielleicht. Aber als Schaf mitten unter Wölfe ist keine gute Nachricht. Und ihr wisst, Schafe sind nicht der Lambo, den gibt es auch, gell? Aber Schafe sind sehr wehrlose Tiere im Allgemeinen, haben nicht viele Möglichkeiten, sich selbst zu verteidigen. Und Jesus sagt seinen Aposteln, ich sende euch bei dieser Mission wie Schafe unter Wölfe, mitten unter eure Feinde, mitten unter Menschen, die euch zerstören wollen. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, ist genau das eingetroffen. Die erste Christenverfolgung war durch die Juden, also viele Juden, vor allem Leiter, haben sehr feindselig reagiert auf die Predigt des Evangeliums, auf die Predigt von Jesus. Und dann in weiterer Folge wurden Christen sehr hart verfolgt durch die Römer, in unserer Zeit vor allem durch kommunistische Regimes oder Islamisten. 200 Millionen Christen sind heute einem hohen Maß an Verfolgung ausgesetzt. 200 Millionen. Jesus hat verheißen in 2. Timotheus 3, Vers 12, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Betrifft jeden. Also wenn du ein gottesfürchtiges Leben leben willst, ein Leben, das Gott gefällt und das Gott ehrt, dann wird es Menschen geben, die das stört. Für uns, in unserem Land, vielleicht werden sie dich auslachen oder hänseln, weil du betest oder von mir aus, weil du mit Sex bis zur Ehe warten willst, weil Gott es so sagt. Oder vielleicht werden dich Menschen anpöbeln, weil du dafür einstehst, dass auch ungeborene Menschen das Recht auf Leben haben sollen. Könnt euch mal Videos angucken, was die Gegendemonstranten zum Marsch für das Leben alles tun und wie aggressiv sie vorgehen. Vielleicht wirst du angemotzt, weil du das Evangelium weiter erzählst und sagst, ich glaube, dass es absolute Wahrheit gibt, wenn du über Sünde sprichst. Vielleicht wirst du sogar deinen Job verlieren, weil du nicht bereit bist, für deinen Chef zu lügen als Nachfolger Jesu. Aber im Vergleich zu dem, was Millionen Geschwister in der Welt durchmachen, ist das, was uns an Verfolgung begegnet, hier in Deutschland, eigentlich ein Klacks, eigentlich ein Witz. Uns geht es da noch sehr, sehr gut. Für andere, viele andere Christen geht es wirklich ans Eingemachte. Also wir sehen hier, die Apostel wurden mit unglaublicher geistlicher Autorität ausgestattet, aber sind gleichzeitig wie Schafe unter Wölfen. Also irdisch gesehen eher schwach, wehrlos. Es ist ja nicht so, dass die Wölfe sagen, oh nein, da kommt ein Schaf, Hilfe. Und die Menschen sagen nicht, oh nein, da kommen Jünger Jesu, Hilfe. Nee, sie kommen in Frieden. Sie kommen harmlos, sie kommen unbewaffnet. Paulus schreibt, ich ermahne euch in Sanftmut und in Milde. Wahre Christen haben nie mit dem Schwert missioniert. Namenschristen vielleicht, aber wahre Nachfolger von Jesu nie. Jesus hat es nie getan, im Gegensatz zu anderen Religionsgründern. Was Jesus gepredigt hat, ist eine Überzeugungsreligion. Ich mag das Wort Religion eigentlich gar nicht, weil es meistens menschengemacht ist. Aber es geht um Überzeugung, nicht um äußerliche Religiosität. Jesus will eine freie Herzensentscheidung und es geht gar nicht durch Zwang. Jesus hat immer sehr viel Freiheit gegeben. Aber Jesus rekrutiert uns für einen Kampf, für einen Geist. In der 10, Vers 4, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, also irdisch, menschlich, sondern Epheser 6 sagt uns, das Wort Gottes, Gebet, das sind unsere geistlichen Waffen sozusagen, bei diesem Bild zu bleiben. Mit ihnen zerstören wir falsche Gedankengebäude, schreibt Paulus. Also nicht irdische Gebäude, nicht Menschen. Und als friedfertige Evangelisten sind sie wie Schafe unter Wölfen. Und er sagt ihnen, so seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Seid klug wie die Schlangen, auf die alle hintreten. Schlangen wissen sich zurückzuziehen, wenn Gefahr droht. Die sind vorsichtig, die sind umsichtig. Die kriechen nicht in eine unnötige Konfrontation rein. Und Gott sagt uns in seinem Wort, dass wir nicht streitsüchtig sein sollen als Nachfolger von Jesus. Und seid einfältig wie die Tauben. Luther übersetzt es ohne Falsch, ohne Hinterlist rein. Also, dass wir auch nicht der Versuchung nachgeben, uns selbst zu rächen. Behalte den kühlen Kopf und gleichzeitig ein weiches, reines Herz. Vers 17, hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln, das heißt auspeitschen, und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen ihnen und den Nationen zu einem Zeugnis. Und lest die Apostelgeschichte, das ist passiert. Und es ist anstößig für viele Menschen, wenn wir predigen, was Jesus sagt. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt nur einen Weg, in Gemeinschaft mit Gott zu kommen, nur einen Weg, mit Gott versöhnt zu werden und das ist Jesus und was er für uns getan hat. Menschen hören das nicht gerne. Oh, das ist aber eng. Besonders in unserer pluralistischen Gesellschaft heute, wo alles relativistisch ist. Und es ist bedrohlich für autoritäre religiöse Systeme oder Herrscher oder sozialistische Staaten, wenn ein Christ sagt, Jesus ist Herr. Er ist meine letzte und meine höchste Autorität, nicht ihr. Mein Gewissen ist an ihn und an sein Wort gebunden. Und dieses Bekenntnis der Hingabe, dass Christen gesagt haben, Jesus ist Herr, das hat Millionen von Christen das Leben gekostet. Schon ganz vielen unter der römischen Herrschaft, weil die Römer haben gesagt, der Kaiser ist Herr, der Kaiser ist Gott. So wie heute viele sagen, der Staat ist der letzte Souverän. Und die Christen haben gesagt, nee, einer ist Herr, einer ist Gott. Und wir sind die besten Staatsbürger, auch im Kaiserreich mit dem ungerechten Herrscher. Wir sind die besten Staatsbürger, aber wenn er was von uns verlangt, was gegen Gottes Willen ist, dann müssen wir Gott zuerst gehorchen. So haben die Apostel gelebt. Und dieses Bekenntnis hat viele in die Arenen gebracht, Tieren vorgeworfen, Gladiatoren und so weiter. Auch in unserem Land wird es nicht geduldet in der öffentlichen Diskussion, dass Christen biblische Werte vertreten oder gar missionieren. Das ist ganz schlecht, ganz schlimm. Oder wenn es ums Thema Abtreibung geht oder Gender Mainstreaming oder von mir aus die Erziehung von Kindern, da hört die Toleranz, da hört der Spaß sehr schnell auf, wenn Christen da wirklich biblische Werte vertreten. Wenn wir die Worte, das ist richtig oder das ist falsch, in den Mund nehmen. Hey, das ist nicht koscher. Oh nein, 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 was für dich richtig ist, für dich richtig, was für mich richtig ist, ist für mich richtig, oh, ist doch alles. Nee, Gottes Wort ist die Wahrheit. Gott ist richtig, Gott hat recht. Und wenn du das vertrittst heutzutage, dann wirst du anecken. Das darf ich dir versprechen, das weiß ich aus persönlicher Erfahrung. Da wird dann regelmäßig draufgehauen auf bibelgläubige Christen durch Politiker, auch im öffentlichen Rundfunk. Da hört alle Toleranz, da hört alle Ausgewogenheit auf. Ich habe euch gestern eine Nachricht weitergeleitet, was da für Propagandavideos verbreitet werden, teilweise. So ist die Realität. Also, sei realistisch. Als Nachfolger Jesu wirst du nicht immer populär sein. Obwohl es eigentlich komisch ist, ne? Weil wir sind eigentlich viel netter, als wir vor unserer Bekehrung waren. Ich zumindest. Ich bin dankbar, dass Jesus da schon viel verändert hat an mir. Und wir könnten glauben, oh, jetzt wo wir Jesus nachfolgen, ist das doch super, da werden alle Leute sich drüber freuen. Nee, ist nicht so. Du wirst verfolgt werden, im Kleinen oder im Großen. Das ist schlicht und einfach die Realität. Also rechne damit. Ist es okay für dich? Jesus ist ehrlich. Jesus legt uns vor, wie es wirklich sein wird. Auch für uns gilt diese Verheißung, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus verfolgt werden. Also was sollen wir tun im Anbetracht dieser Tatsache? Sollen wir uns ein bisschen weniger gottesfürchtig geben? Ein bisschen faule Kompromisse eingehen? Ein bisschen nicht so radikal sein für Jesus, damit wir nicht anecken, damit wir nicht verfolgt werden? Habt ihr solche Tipps schon mal gehört, dass Leute sagen, eure lieben Eltern vielleicht, hey, seid nicht so radikal. Nur keine Wellen. Nee. Wir wollen Jesus treu sein. Wir wollen nicht irgendwie Lulu, Wischi, Waschi, Namenschristen sein. Sonst sind wir kein Zeugnis. Und an diesem Punkt, wo Nachfolge kostspielig wird, da werden die echten Nachfolger von den Namenschristen ausgesiebt. Ich habe mal schon vor langer Zeit mal ein Buch gelesen von einem russischen Mädel oder jungen Frau, die zu Jesus gekommen ist, so ihre Bekehrungsgeschichte. Und sie beschreibt in einem Kapitel, wie sie sich als Untergrundkirche versammelt haben in einem Haus zum Gebet, zum Gottesdienst. Und dann wurden die Türen eingetreten und so Bereitschaftspolizisten mit Waffen sind reingekommen und haben gesagt, okay, wir geben euch eine Minute. Ich weiß nicht die genauen Details, aber wir geben euch Zeit, ihr habt jetzt die Wahl, ihr könnt hier rausgehen und Jesus verleugnen, es sein lassen oder wir werden euch alle verhaften. Und ein paar von diesen Geschwistern sind aufgestanden, sind rausgegangen. Und dann haben diese Polizisten die Tür zugemacht, haben gesagt, okay, jetzt können wir im Gottesdienst beginnen. Das waren auch Christen, aber die wollten sicherstellen, dass keine Falschen in ihrer Mitte sind, die sie vielleicht verraten werden später. Aber die Frage für dich und mich ist natürlich, wenn wir angeklagt würden, gäbe es genug Beweise, dass wir Jesu nachfolgen? Wenn wir vor Gericht stehen würden, würden wir verurteilt werden als Nachfolger Jesu oder ist es so wischiwaschi? Irgendwie. Auch eine Frage, die wir uns stellen können, wenn du einer von diesen 12 gewesen wärst, wärst du trotzdem gegangen, wenn der Herr dir das vorausgesagt hätte? Dass du verfolgt wirst, vor Gerichte gestellt wirst, ausgepeitscht wirst, vielleicht getötet wirst, wärst du gegangen? Ganz schöne Hingabe, oder? Warum lässt Gott es zu, dass Menschen seine Kinder misshandeln? Ja, gibt vielleicht mehrere Gründe, aber hier im Vers 18 wird gesagt, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Größte Zeugnis sind wir meistens, wenn es nicht einfach ist in unserem Leben. Wenn es alles rund läuft, da kann ja jeder gut drauf sein. Aber wenn du angefeindet wirst oder deinen Job verlierst vielleicht sogar, weil du Jesus treu sein willst, oder wenn der Arzt sagt, es ist Krebs und du hast trotzdem seinen Frieden, trotz allem, in allem, dann werden Menschen hellhörig und sagen, hey, was ist bei dir anders als bei mir? Die machen nämlich ähnliche Dinge durch, ohne Jesus, und das ist wirklich miserabel. Aber Gottes Liebe ist viel größer, als wir uns das je vorstellen können. Er liebt diese rebellischen Menschen, sogar diese Verfolger, diese Folterer. Und er möchte ihnen ein Zeugnis geben, er möchte sie zu sich ziehen, er möchte sie retten, er möchte sie auch verändern. Er hat Jesus gesendet, um sie zu erlösen. Und jetzt sendet er uns zu den Menschen, um ihn zu bezeugen. Auch zu den Menschen, die vielleicht das erstmal nicht hören wollen und nicht liebevoll reagieren. Und wie gesagt, es ist eine absolut freiwillige Mission. Bei Jesus gibt es überhaupt keinen Zwang. Wir wollen ihm treu sein, weil er uns treu war. Ich hatte das Vorrecht, den Richard Wurmbrand zweimal zu hören, als junger Christ. Ich weiß nicht, wer den Richard Wurmbrand noch kennt. Es war ein rumänischer Pastor, der unter dem Ceausescu-Regime viele Jahre im Gefängnis war und gefoltert wurde und hat ein Buch geschrieben, Gefoltert für Christus. Und wenn er so erzählt, berichtet er auch davon, wie die Christen in dem Gefängnis gebetet haben für ihre Verfolger, für ihre Folterer. Und ganz krasse Stories. Wenn dann abgeführt wurden, um hingerichtet zu werden, dann hat der eine seinem Bruder die Schuhe geschenkt, weil er gesagt hat, ich brauche die jetzt nicht mehr, und ist im Schnee bloßfüßig zur Hinrichtungsstätte gegangen. Also ganz, ganz krasse Stories und ganz krasse auch christliche Gemeinschaft, die sie da im Gefängnis gelebt haben. Aber so seine Maxime war, die Sünde hassen, aber den Sünder lieben. Und wenn er gepredigt hat über diese Folterer, dann hat er eigentlich nie negativ über sie gesprochen, sondern hat sie immer so als erbarmungswürdige, hilflose Menschen gesehen, denen Gott auch Gnade zugesprochen hat eigentlich. Und er wollte nichts weniger als die Seelen von seinen Peinigern für Jesus gewinnen. Der hatte das Herz Jesu und manche von denen haben sich bekehrt, weil er für sie gebetet hat, während sie ihn verprügelt haben zum Beispiel. In den Medien und in den Kommentaren wurde der John Allen Chau zerrissen letztes Jahr. Dieser junge Amerikaner, der, ich glaube vor ungefähr 2 Monaten war es, dass er auf den indischen Sentinel-Inseln getötet wurde durch Pfeile von Eingeborenen. Und die Leute haben gesagt, der war leichtsinnig und unverantwortlich, irgendwie so ein egoistischer Abenteurer, der ist selbst schuld, der bekommt das, was er verdient hat. Die Menschen konnten nicht verstehen, warum er dorthin gegangen ist und wieder zurückgegangen ist am nächsten Tag, nachdem sie ihm am ersten Tag schon beschossen haben. Und er hat sein Tagebuch hinterlassen und er schreibt darin von der Angst, die er gehabt hat und dass er damit gerechnet hat, dass er getötet werden könnte. Aber er war getrieben von der Liebe Jesu. Er schreibt in seinem Tagebuch, ihr Leute mögt vielleicht denken, ich bin verrückt in all dem, aber ich denke, es ist es wert, Jesus zu verkünden. Das war sein Herz, das war, was ihn angetrieben hat. Er war ein Zeuge für die Liebe Christi und ich meine, wer weiß, vielleicht wird Gott sein Opfer und seine Liebe und seine Hingabe gebrauchen, um diese Bewohner zu sich zu ziehen, wie den Jim Elliot in Ecuador in den 50er, 60er Jahren ungefähr des letzten Jahrhunderts. Der ist genauso gestorben wie der John. Er wurde erschossen von den Menschen, die er für Jesus erreichen wollte. Nachdem er sich jahrelang darauf vorbereitet hat, die Sprache gelernt hat, ist er zu ihnen gegangen und bei einem seiner ersten Kontakte haben sie ihn umgebracht. Hat seine Frau und eine kleine Tochter, glaube ich, zurückgelassen. Später noch mehr davon, wie Gott es gebraucht hat. Aber wie können wir Jesus treu sein und Zeugen sein in Verfolgung? Und der erste Punkt, den ich hier sehe, ist, wir sind nicht allein. Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Paulus schreibt im 2. Korinther 1, wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Und hier sagt Jesus, wenn sie euch aber überliefern, Vers 19, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Macht euch keine Sorgen. Ich bin bei euch, der Heilige Geist ist in euch. Kein verfolgter Christ oder kein Märtyrer war je allein. Wisst ihr, in der Apostelgeschichte, Stephanus, der Erste, der für den Glauben an Jesus gestorben ist und ermordet wurde, er hat den Himmel offen gesehen, während die Juden versucht haben, ihn zu steinigen. Und er hat Jesus gesehen, wie Jesus dasteht und auf ihn wartet. Und er ist mit einem Strahlen im Gesicht gestorben, hat gebetet für seine Mörder. Er hatte Gnade in dem Moment. Ich würde mich nie trauen zu sagen, hey, für mich wäre das kein Problem. Ich mag keinen Schmerz. Aber ich denke, wir dürfen damit rechnen, dass Jesus sich zu uns stellt, dass Jesus bei uns ist, wenn es schwierig wird. Wenn es vielleicht sogar, wenn es ganz krass kommt, so weit kommt, dass es auf Leben und Tod geht. Da hoffe ich und bete ich und habe Zuversicht, dass ich die Gnade haben werde, zu sagen, ja, ich glaube an Jesus. Egal was. Ich stehe zu ihm, weil er ist zu mir gestanden, egal was. Hat sein Leben für mich gegeben. Aber wir müssen nicht allein aus unserer Kraft leben oder aus unserer Kraft Zeugen sein, sondern Gott will es durch uns sein. Und er wird euch in jener Stunde geben, was ihr reden sollt. Da sehen wir auch diese innige Partnerschaft, diese persönliche Beziehung, die Gott mit uns haben will. Und am schmerzhaftesten ist es, wenn wir von den Menschen abgelehnt werden oder angefeindet werden, die uns am nächsten stehen, von unseren eigenen Familien. Lest hier weiter im Vers 21. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind, und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Das war die Realität für die Apostel. Alle außer einem, dem Johannes, sind einem Märtyrertod gestorben, wurden umgebracht für ihren Glauben an Jesus. Aber das ist am schlimmsten, wenn dieses Schwert sozusagen die Familie trennt, die wir am liebsten haben. Passiert auch heute noch. Ich habe schon ein paar Moslems kennengelernt, die verleumdet werden von ihrer eigenen Familie, wo die Eltern sagen, der ist nimmer mein Sohn, wo die Familie sogar versucht hat, sie umzubringen. Wegen Jesus. So blind vor Hass, so manipuliert von ihrer Religion, es ist wirklich teuflisch. Es ist ja fast unstellbar, meine Hand an mein Kind zu legen oder an meine Eltern zu legen. Aber seht hier, wie offen und ehrlich Jesus ist. Er sagt, so wird es sein. Würdest du auf diese Mission gehen, wenn das die Beschreibung ist? Vers 22, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wer bis zum Ende seines Lebens an Jesus festhält, wird gerettet werden, wird die Ewigkeit mit Gott in seiner Herrlichkeit verbringen. Seht ihr, ein rettender Glaube ist ein beständiger Glaube, nicht nur, wenn es einfach ist oder leicht ist, Jesus nachzufolgen. Und Jesus spricht im Gleichnis von dem Böden oder von dem Seemann, von denen, wo die Saat aufgeht, aber wenn dann die Schwierigkeiten kommen, dass sie auch schnell wieder weg sind. Rettender Glaube ist nicht nur irgendwie so ein punktuelles Ereignis, dass du mal eine Hand gehoben hast oder nach vorne gegangen bist bei einer Evangelisation, mal ein Übergabegebet gebetet hast. Das ist was Beständiges. Wer bis zum Ende ausharrt. Paulus schreibt an Timotheus im 2. Timotheus 4, du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt. Und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich werde sterben, schreibt Paulus da aus dem Gefängnis in Rom. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Und deswegen, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, denn der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Den Lauf vollenden, beständiger Glaube, dranbleiben an Jesus. Bis zum Ende, egal was. Vers 23, wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Jesus kommt im Gericht gegen die Juden, die ihn abgelehnt haben. Ich glaube, es spricht hier von seinem Kommen 70 nach Christus durch die Römer, als der Tempel zerstört wurde, als dem alttestamentlichen Israel ein Ende bereitet wurde. Und den Punkt, den ich mir da rausnehme, ist drittens, Gott hat die Kontrolle. Gott hält die Zeit in seinen Händen. Er wird die Verfolger richten. Und diese jüdische Christenverfolgung war von begrenzter Dauer. Und die Jünger mussten sich auch nicht schlecht fühlen, wenn sie aus einer Stadt fliehen, mussten in die nächste Stadt. Jesus sagt, es gibt genug für euch zu tun. Ihr werdet nicht fertig werden mit den Städten Israels, bis ich gekommen bin. Vers 24, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er werde wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, also den Obersten der Dämonen, so haben sie Jesus genannt, die jüdischen Leiter, wie viel mehr seine Hausgenossen. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Also wenn Jesus verleugnet wurde und beschimpft wurde, sollen wir erwarten, dass es uns besser geht? Und es hilft mir, wenn Menschen sich lustig machen über Gott oder auch über mich manchmal, weil ich ihm nachfolge. Wenn mich jemand beschimpft, weil ich zu seiner Wahrheit stehe, dann hilft mir das, das nicht persönlich zu nehmen, nicht beleidigt zu werden. Ich weiß, ihr Zorn, ihre Worte sind eigentlich gegen Jesus, gegen Gott, nicht gegen mich persönlich. Und ich meine, er ist groß genug, damit umzugehen. Ziemlich lächerlich eigentlich, wenn so kleine Menschlein, den Schöpfer, beschimpfen wollen. Ich weiß, ich kriege nur was als sein Vertreter mit ab. Und vierter Punkt ist hier, wenn wir verfolgt werden, treten wir ein Stück weit ein in die Leiden von Jesus. Wir dürfen wissen, er hat zuerst für uns gelitten, bevor wir für ihn leiden. Die Bibel sagt uns, wir lieben ihn, weil er uns zuerst gelebt hat. 1. Petrus 5, da schreibt der Apostel Petrus, die ältesten Leiter unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Römer 8, schreibt Paulus, wenn aber Kinder, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wir könnten an die Bergpredigt denken, Matthäus 5. Glückselig, glücklich in eurer Seele seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Das ist mein fünfter Punkt. Jesus wird dich belohnen, wenn du zu ihm stehst. Es wird es wert sein. Also wir müssen unser Leben, wir müssen auch dieses Thema Verfolgung aus einer ewigen Perspektive betrachten. Und die Realität auf diesem Planeten ist, dass wir alle sterben werden. Alle. Jeder Einzelne. Die Todesrate ist 100% auf diesem Planeten. Manche durch einen Herzinfarkt, andere durch einen Krebs, manche durch Verfolgung. Aber am Ende wird es nicht so wichtig sein, wann wir gestorben sind und wie wir genau gestorben sind, sondern was wichtig sein wird, ist, wie haben wir gelebt. Und hat Jesus uns gehabt und haben wir Jesus gehabt und waren wir Jesus treu? Darum geht es in unserem Leben, dass wir ihn ehren, dass wir sein Reich bauen. Dafür werden wir belohnt. Wie gesagt, der Richard Wurmbrand hat so eine Liebe zu seinen Folterern gehabt, dass einige sich bekehrt haben. Und ich denke, der Richard sagt heute in der Herrlichkeit, das war's wert. Und der Jim Elliot, dieser junge Mann, der von den Auca-Indianern in Ecuador ermordet wurde, die er für Jesus erreichen wollte, er hat gesagt, der ist kein Tor, der das gibt, was er nicht behalten kann, um das zu erhalten, was er nicht verlieren kann. Es war es ihm wert. Wie diesem John Chow gesagt, es ist es wert. Und ich weiß, auch die beiden sind jetzt glückliche Menschen in der Ewigkeit bei Jesus. Also wir Christen, wir wollen schlau sein wie die Schlangen. Wir suchen nicht Verfolgung, wir strecken uns nicht aus nach Leid oder Märtyrertod. Das gab es auch in der Kirchengeschichte, so eine Phase. Das war so ein bisschen eine Fehlentwicklung, würde ich sagen. Aber ne, wir sind keine Maso-Christen. Okay? Aber wenn es in Gottes Plan ist für uns, dass wir verfolgt werden, dass wir leiden müssen für Jesus, dann ist das nicht das Schlimmste. Selbst wenn wir getötet werden, ist es nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dein Leben zu verschwenden, den Sinn deines Lebens zu verpassen, ohne Jesus in die Ewigkeit zu gehen. Das ist das Schlimmste. Wenn wir für Jesus sterben müssen, wenn das sein muss, dann ist zumindest ein würdiger Tod. Man stirbt eh nur einmal. Also besser so, als zu sterben, weil ich mir Angst und Sorgen mache oder an Herzverfettung, weil ich nur fernschaue und Chips fress und den Hintern nicht hochkriege, um irgendwas für Jesus zu tun, um ihn zu bezeugen. Ich meine wirklich, wie willst du gehen? Was soll dein Leben ausmachen? Ewige Perspektive. Angst vor dem Tod ist was für Nichtchristen, für die, die Jesus nicht haben, die nicht versöhnt sind mit Gott, die keine Hoffnung haben. Für uns ist der Tod das Tor in die Herrlichkeit. Von einem Leben mit Jesus hier und jetzt in ein verherrlichtes Leben mit Jesus in der Ewigkeit. Also das Schlimmste, was Menschen mir antun können, ist, dass sie mich nach Hause befördern. Es gibt Schlimmeres. Also ewige Perspektive. Sechster Punkt, wir müssen keine Angst haben vor Verfolgern. Vers 26, fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Also seid vorsichtig, aber habt keine Angst. Gott sieht alles, er sieht auch dein Opfer, er sieht deine Treue. Auch Menschen beobachten uns, wie wir reagieren unter Feuer, unter Anfeindungen. Jesus sagt, die Wahrheit wird ans Licht kommen. Und wisst ihr was, in der Ewigkeit wird mal alles absolut fair sein. Keiner wird zurückschauen auf sein Leben und sagen, ja, das war unfair. Nee, wenn alles gesagt und getan ist, unser Leben bewertet wird, gerichtet ist, dann wird alles 100% absolut fair sein. Was ich euch sage, in der Finsternis redet im Licht und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus auf den Dächern. Predigt das Evangelium mutig, macht es bekannt. Hier sehen wir auch wieder diese wunderbare persönliche Beziehung, was ihr im Herzen hört, das ruft aus auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Also nicht Menschenfurcht, sondern Gottesfurcht. Ist viel schlimmer, von Gott gerichtet zu werden, als von Menschen. Viel besser, wenn Menschen zornig sind auf dich wegen Jesus, als wenn Gott zornig ist auf dich. Jeder einzelne von uns wird im ewigen Gericht vor ihm stehen und gerichtet werden. Bist du bereit dafür? Hast du Jesus, wirst du mit Jesus die Ewigkeit verbringen? Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Himmel oder Hölle? Mit Gott oder getrennt von Gott? Als Königskind oder als Verbrecher? Und nur wenn du Jesus hast, nur in Jesus bist du bereit, vor ihm zu stehen. Johannes 3, Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigartigen Sohnes Gottes. Vers 29, werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber selbst sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Also zwei Bilder hier, eine von Sperlingen. Sperlinge waren die billigsten Tiere, war nicht viel dran. Aber der Vater sorgt für jeden einzelnen von ihnen. Er hat die Kontrolle über jedes einzelne Sperlingsleben. Keiner fällt auf den Boden ohne ihn. Also fürchtet euch nicht. Ist euer Leben nicht viel mehr wert als ein Sperling, dass er eine Münze wert ist? Wie viel ist unser Leben wert? Wie viel sind wir Gott wert? Jesus. Er hat Jesus für dich gegeben, um dich zurückzukaufen, um dich zu erlösen. So sehr schätzt er dich. Und ein zweites Bild, jedes Haar auf eurem Haupt ist gezählt. Bei manchen ist das einfacher als bei anderen, gell? Ja, bei mir auch. Ich habe gelesen, im Durchschnitt hat eine schwarzhaarige Frau 120.000 Haare, eine blonde 140.000. Stefan, zwei. bei mir ist jetzt auch nicht mehr viel mehr. Und wir verlieren so ungefähr 100 Haare am Tag. Eins pro Tag ist schon lebensbedrohlich für die Haarpracht. Und Gott weiß es. Nicht ein einziges Haar von ihnen fällt auf die Erde ohne sein Wissen. Psalm 56 sagt uns, dass unsere Tränen abgezählt sind von Gott persönlich. Also siebte Punkt, Gott ist persönlich besorgt um jedes seiner Kinder, um jedes Detail in ihrem Leben. Und wie viel mehr ist er bei euch in Zeiten der Verfolgung oder auch in eurer Todesstunde als bei den Sperlingen? Also egal, was mir zustößt in meinem Leben, Gott weiß es. Gott ist bei mir. Er ist besorgt um mich. Er hat einen guten Plan. Nichts passiert aus Zufall. Und so, wenn der Vater auch was Schwieriges zulässt in meinem Leben, dann darf ich wissen, er hat auch Gnade für mich dafür. Es wird einen Sinn haben. Passiert nicht einfach nur so. Also selbst wenn ich es gerade nicht sehen kann. Jim Elliot und seine Familie haben erst im Nachhinein gesehen, dass dieser ganze Stamm, der den Jim ermordet hat, sich zu Jesus bekehren wird. Durch sein Opfer auch. Und weil seine Frau Elisabeth Gott vertraut hat, trotz ihrem Verlust, weil sie ein weiches Herz bewahrt hat, konnte sie zurückgehen zu seinen Mördern und ihnen Jesus bringen. Und da war eine Erweckung in diesem Stamm, der ganze Stamm. Mehr oder weniger hat sich zu Jesus bekehrt und da war echt eine Reformation. Die wurden von Kopfgeld, also nicht Kopfgeld, jeder sagt man, wie sagt man, die Köpfe sammeln von Menschen? Ja, die. Ist aber schon länger her, gell? Naja, zumindest feiern sie in Klein-Karlbach gerade Jubiläum, gell? 20 Jahre aufrecht gehen. Sorry an alle Kleinkalbacher, gell? Das ist nur Spaß. Wir lieben einander, gell, Stefan? Aber was für eine wunderbare Erlösungsgeschichte das ist. Wenn ihr das noch nicht gelesen habt, das Buch über Jim Elliot, es gibt auch einen Film drüber, dann zieht euch das mal rein. Es ist wirklich wunderbar, was Gott da getan hat. Und wenn wir was nicht verstehen in unserem Leben gerade, können wir immer auf das zurückfallen, was wir verstehen. Okay, Gott sitzt auf dem Thron, das weiß ich. Und er liebt mich. Das weiß ich auch ohne Zweifel, das hat er mir bewiesen. Am Kreuz. Ich weiß, Gott sieht alles, Gott hat die Kontrolle, er ist besorgt um mich. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich darf wissen, in der Ewigkeit wird alles Sinn machen und es wird sein. Vers 32, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Und wir können ihn nicht nur mit Worten verleugnen, auch mit unserem Leben. Dann sind wir keine wahren Nachfolger. Dann sind wir Namenschristen, Schönwetterchristen. Und mein achter Punkt ist, weil Jesus zu uns stehen wird, wenn wir öffentlich zu Jesus stehen, können wir ausharren. Und mein Tipp ist, oute dich von Anfang an als Nachfolger Jesu, ist viel einfacher. Wenn du so irgendwie so Undercover-Christ versuchst, erstmal, bei mir war das so, als ich mich bekehrt habe in meiner Schulzeit, erstmal war es mir irgendwie so ein bisschen peinlich und wusste es nicht so genau, wie ich es meinen Schulkollegen erzähle und habe so, ja, so ein bisschen Undercover-Christ gespielt. Schlussendlich hat ein Freund zu mir gesagt, weißt du, wie du es machst, so machst du es. Und hat mir so ein Riesenkreuz umgehängt Und dann haben wir am nächsten Tag alle gefragt, was bei mir abgeht. Ist auch ein Weg, aber seitdem habe ich beschlossen, ich oute mich von Anfang an als Jesus-Freak, als Nachfolger von Jesus. Deswegen habe ich meine Kappe jetzt auch mit dem Kreuz, wo drauf steht, Jesus rettet. Von Anfang an, dann ist es viel einfacher, dann kommst du gar nicht erst irgendwo in faule Kompromisse rein oder dann wirst zu manchen Dingen auch gar nicht mehr eingeladen, weil die Leute schon wissen, okay, das ist einer von denen, der macht da eh nicht mit. Ist viel besser. Aber Jesus sagt, wer sich zu mir bekennt, den werde ich bekennen vor dem Vater. Und ich will Jesus, wenn ich im Gericht stehe, vor Gott bei mir haben, als mein Anwalt und mein Retter, dass er sagt, Vater, dieser gehört zu mir, der ist Teil der Familie, für den habe ich bezahlt. Vers 34, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Und das war die Messias-Erwartung der Juden, auch der Apostel damals, die falsche Erwartung. Die hatten so eine irdische Erwartung. Der Messias wird kommen und er wird die Römer rauswerfen aus Israel und er wird ein Friedensreich aufrichten und wir werden alle anderen Nationen beherrschen und wir werden Reichtum und Wohlstand haben. Das war ihre Erwartung. Aber Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist nicht gekommen, ein irdisches Reich zu bringen, sondern ein geistliches Reich. Und er sagt ihnen hier, er zerstört hier ihre Träume mehr oder weniger und sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Also es kommt auch so öfter mal vor, gell? Ohne Jesus, aber nicht, dass es Jesu Herz ist, uns zu entzweien. Aber das ist schlicht und einfach die Realität. An Jesus spalten sich die Geister. Das merkt ihr. Du kannst heutzutage alles sein. Du kannst irgendein Esoteriker, New Agey sein. Du kannst Buddhist sein. Du kannst Moslem sein. Was immer, das ist alles okay. Aber sobald du sagst, ich folge Jesus nach, dann spalten sich die Geister und zwar gehörig. Und das, was wir hier lesen, das war die Realität. Ich meine, wir lesen das so, aber für die Jünger damals war das die Realität. Da wurden Familien zerrissen, weil einer Jesus nachgefolgt ist und die anderen wollten nichts mehr von ihm wissen. Das ist Realität für viele Geschwister heute in der Welt. Frag den Sammer nachher. Mein achter Punkt wäre, Anfeindung um Jesu Willen ist nichts Außergewöhnliches. Ein Stück weit normal. Wenn es dich betrifft, du bist nicht der Einzige. Petrus schreibt im 1. Petrus 4, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch jubeln freut. Ersten Petrus 5 schreibt über teuflische Anfechtungen. Ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Das ist ein Stück weit normal. Seid nicht überrascht. Denkt natürlich, ich bin der Einzige. Seid ihr im Klaren? Rechnet damit. Wir sind nicht auf dem Spielplatz. Wir sind in einem geistlichen Kampf. In Lukas 6 hat Jesus gesagt, wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. Also wenn du nie Anfeindungen erfährst um Jesu Willen, dann ist es wahrscheinlich ein Zeichen, dass du kein besonders guter Zeuge bist. Da ist irgendwas faul, deiner Nachfolge. Und ihr versteht schon richtig, ne? Nicht, dass wir angefeindet werden, weil wir solche Idioten sind und uns so dumm aufführen. Ne? Manchmal sind Christen so penetrant, dass sie Verfolgung verdient haben. Ne? Das meine ich nicht. Das nicht wegen euch, aber wegen Jesus. Jetzt habe ich den Faden verloren. Das war zusätzlich, das war nicht geplant. Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Sagt nicht, dass wir sie nicht lieben sollen. Gegenteil. Aber wer einen anderen Menschen mehr liebt als mich, sagt Jesus, ist meiner nicht würdig. Der kann nicht mein Jünger sein. Jesus will und muss die erste Priorität in unserem Leben sein. Sonst können wir nicht seine Jünger sein. Das ist die Voraussetzung für Jüngerschaft. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Kreuz war ein Hinrichtungsgerät. Das ist unsere Selbstsucht, unser Eigenleben. Jesus sagt mit anderen Worten, wer sich selbst mehr liebt als Jesus, ist meiner nicht würdig. In Lukas 14 hat er gesagt, jeder von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Wenn du deinen Besitz, dein Zeug mehr liebst als Jesus, dann kannst du nicht sein Jünger sein, dann wirst du ein Götzendiener sein und ein Sklave von deinem Zeug. In Lukas 14 sagt Jesus in dem Kontext, dass er wie ein Baumeister ist oder wie ein König ist, der die Kosten überschlägt, bevor er in den Kampf zieht. Und er sagt eigentlich mit anderen Worten, er wird niemanden in sein Reich, in sein Heer rekrutieren, der ihm da total hingegeben ist. Na, mit solchen Soldaten kannst du nicht gewinnen. So ein Soldat würde die Mission gefährden und seine Kameraden auch. Also es verlangt volle Hingabe. Das sind krasse Aussagen von Jesus hier. Bestehst du die Aufnahmeprüfung? Liebst du Jesus mehr als deine Familie, als dein Zeug, als dich selbst? Wenn nicht, musst du deine Einstellung ändern, umkehren, Buße tun, auf biblisch, deine Prioritäten in Ordnung bringen. Vers 39, wer sein Leben findet, wird es verlieren und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Wenn du dein Leben für dich hier lebst, ohne Jesus, wirst du den Sinn deines Lebens und das Leben, das wahre Leben hier und jetzt verpassen und in Ewigkeit. Aber wenn du dein Leben aufgibst und für Jesus lebst, wirst du hier schon ewiges Leben finden, schon hier und jetzt und in aller Ewigkeit. Jesus hat gesagt in Johannes 10, ich bin gekommen, damit meine Schafe Leben haben und es in Überfluss haben. In Matthäus 16 hat er gesagt, oder wird er sagen, kommt dann auch für uns, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüße? Rhetorische Frage, die Antwort ist natürlich nichts. Du kannst ja nichts mitnehmen, du wirst ein ewiger Loser sein. Ein erfülltes Leben finden wir nicht, wenn wir ihm direkt nachlaufen. Selbstsucht bringt Tod, nicht Erfüllung. Nee, das ist ein Nebenprodukt, wenn wir uns selbst verleugnen und voll für Jesus leben. Und das ist mein neunter und vorletzter Punkt. Wir können Anfeindungen erdulden, weil wir als Nachfolger Jesu Leben finden. Die letzten Verse haben wir eigentlich schon letztes Mal betrachtet. Das ist jetzt eine Verheißung an die Apostel, die Jünger, die Missionare aufnehmen. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, sagt Jesus. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. So sehr identifiziert sich Jesus mit uns. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen, wird eines Gerechten Lohn empfangen. Und wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt in eines Jüngers Namen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Das ist mein letzter Punkt. Jesus wird uns belohnen für jedes dumme Glas Wasser, das wir mit seinen Jüngern teilen. Wie einfach ist es? Willst du Jesus mal so richtig praktisch direkt lieb haben? Dann liebe deine Nächsten, liebe deinen Bruder, liebe deine Schwester, ganz praktisch. Jesus hat gesagt, was ihr ihnen getan habt, habt ihr mir getan, Matthäus 25. Wer zu essen gegeben hat oder zu trinken gegeben habt oder im Gefängnis oder im Krankenhaus besucht, das habt ihr mir getan. Jesus nimmt es persönlich. Und er sagt auch, was ihr mir, ihnen nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Also wir dürfen Jesus ineinander sehen. Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Unangenehme Ansprache von Jesus heute Morgen, herausfordernd, finde ich zumindest. Lass uns ihm dienen mit allem, was wir sind und allem, was wir haben. Er ist es wert und es wird es wert sein in der Ewigkeit. Ich erzähle euch vielleicht noch ein Geschichtel zum Abschluss. Habe ich sie schon öfter erzählt, aber ich mag die. Geschichte von einem alten Missionars-Ehepaar, die ihr Leben lang gedient haben in Afrika, unter widrigen Umständen, vielen Entbehrungen. Und dieses alte Ehepaar ist auf dem Nachhauseweg auf einem Schiff. Und auf demselben Schiff war der Präsident Roosevelt, also ist schon ein bisschen her, diese Begebenheit. Der war auf einer Safari in Afrika. Und als dieses Schiff dann in den Hafen in New York eingelaufen ist, waren da Menschenmassen mit Fahnen und alle haben den Präsidenten zugejubelt und diese Missionarsfrau ist ein bisschen entmutigt geworden und ein bisschen deprimiert und hat zu ihrem Mann gesagt, ist irgendwie nicht fair, der Präsident hier hat sich ein paar Tage vergnügt und wird hier mit Jubel empfangen und wir haben alles, unser ganzes Leben für Jesus gegeben, haben nichts und keiner wartet auf uns. Und ihr Ehemann hat sie angeschaut und hat gesagt, ja, aber wir sind noch nicht zu Hause. Leute, wir sind noch nicht zu Hause, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Also lasst uns Perspektive bewahren, eine ewige Perspektive. Amen. Herr, wir danken dir für deine Worte. Ich danke dir, Jesus, dass du nicht irgendwie ein Schleimer bist oder ein Manipulierer bist oder einer, der irgendwie Werbung macht und das Kleingedruckte verschweigt, sondern dass du ganz klar und offen mit uns redest. Das sind die Vorteile als deine Jünger, aber das sind die Kosten. Und ich schätze das, dass du so ehrlich bist mit uns. Und ich möchte beten, Herr, dass du uns füllst mit deinem Geist, dass du uns stärkst, damit wir treue Zeugen sein können. Und ich möchte vor allem auch beten, wenn irgendjemand hier ist heute Morgen, der sich noch nicht zu dir bekehrt hat, der dich noch nicht hat und du hast ihn noch nicht, der dich noch nicht liebt vor allem anderen, dann bitte ich, dass du zu diesem Herzen sprichst jetzt und dass du diese Person oder Personen zu dir ziehst. Denn dich kennen ist das ewige Leben und es gibt nichts Wichtigeres als das. Und ich möchte auch sagen, wenn du das bist, wenn dich das betrifft, dann geh nicht nach Hause. Wenn du erkannt hast, dass du Jesus brauchst, dann sag ihm das. Sag ihm, ich bin ein Sünder, ich bin nicht perfekt, ich brauche Vergebung. Und ich glaube, Jesus, dass du am Kreuz für meine Schuld bezahlt hast. Und ich möchte, dass es für mich persönlich gilt. Und ich habe heute verstanden, dass es auch einen Preis kostet. Du willst nicht nur mein Retter, du willst auch mein Herr sein. Und ich bin bereit, dir das Steuer zu überlassen in meinem Leben. Komm in mein Leben. Ich möchte für dich leben. Wenn du das in deinem Herzen ihm ehrlich sagst, dann wirst du neu geboren durch den Geist Gottes und lebendig. Und er nimmt Wohnung in deinem Herzen. Nur das Wissen, all deine Schuld ist vergeben. Und du hast neues Leben. Und er wird dich verändern, während du mit ihm gehst. Also, während wir das letzte Lied zum Abschluss singen, denk drüber nach. Red mit ihm in deinem Herzen. Und ich möchte auch sagen, wenn du die Entscheidung triffst, erzähl sie irgendjemandem. Jesus hat gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor dem Vater. Lass uns mutige Bekenner sein. Amen. Der Herr segne euch.